Guten Morgen.
Das Thema, worauf es ankommt, darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Es gibt so eine stereotype Frage, die vielleicht unter Amerikanern noch verbreiteter ist als hier in Deutschland. Sie heißt bei meinen amerikanischen Freunden, how do you do? Wörtlich übersetzt man das, wie tust du tun? Aber eigentlich heißt es, wie geht es dir in deutscher Sprache? Und wir wissen, die Antworten auf diese Frage sind nicht immer so ganz ehrlich. Nun, der, von dem ich heute rede, dem geht es gar nicht gut. Nein, Gott hat ihn nicht davor bewahrt, obwohl er Gottes treuer Diener ist, das Evangelium verkündet hat, oft unter großen Opfern. Aber nun sitzt er im Knast, weil er Gottes treuer Diener ist. Das finden nämlich manche überhaupt nicht gut. Es ist nicht so sicher, wie es mit ihm weitergeht, nicht auszuschließen, dass er das alles nicht überlebt. Aber es gibt ja Trost. Er hat ja die lieben anderen Christen, die hinter ihm stehen, die für ihn eintreten, für ihn beten, ihn ermutigen. Wie schön wäre es, wenn es so wäre. Ja, es ist auch so. Die gibt es auch. Aber es gibt eben auch die anderen. Die die Chance nutzen, dass er nun so aus dem alltäglichen Leben herausgenommen ist. Nun können sie mal zeigen, was sie können. Und immer mal vielleicht so ein bisschen hintenrum den anderen beibringen, dass er, Paulus ist sein Name, ja auch manchmal ganz schön Mist macht. Ist vielleicht sein Gefängnisaufenthalt ein Zeichen dafür, dass Gott nicht mehr hinter seiner Arbeit steht? Ungefähr 2000 Jahre später wird man das Mobbing nennen. Das erlebt er auch. Nein, ihm geht es nicht gut. Und da schreibt er einen Brief. Und der fällt irgendwie ganz anders aus, als man sich das vorstellen würde, als ich ihn vielleicht geschrieben hätte, wenn ich in der gleichen Situation wäre, ohne dass ich mir das wirklich vorstellen kann. Ich lese mal einen Abschnitt daraus. Er steht im ersten Kapitel des Philipperbriefes. Ach, da ist es schon. Okay, danke. Da schreibt er, bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann. Und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deswegen ist Sterben für mich ein Gewinn. Was geht in diesem Mann da vor? Christus ist der Inhalt meines Lebens, Sterben ist für mich ein Gewinn, klingt da Selbstaufgabe, Todessehnsucht heraus, jemand, der mit allem abgeschlossen hat? Wenn man nur diesen Satz liest, könnte man das vielleicht meinen. Aber wir merken aus seinen Zeilen, da spricht keine Todessehnsucht, keine Lebensmüdigkeit, keine totale Verzweiflung, sondern Hoffnung. Er sieht seine Situation sogar als etwas anders, schreibt er einige Sätze vor diesen Sätzen, was die Verkündigung des Evangeliums fördert. Im ganzen Prätorium, so schreibt er dort, ist bekannt, dass er wegen seines Glaubens an Christus gefangen ist. Und er schreibt, einen Satz vor dem Abschnitt, den ich gelesen habe, dass viele Christen dadurch mutiger geworden sind, das Evangelium zu verkünden. Und wenn man im Brief weiterliest, dann merkt man noch mehr. Da schreibt dieser Mann, der im Gefängnis sitzt und auf seine Verurteilung wartet, den berühmten, aber oft außerhalb dieses Briefes zitierten Satz: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Oft hört man diesen Satz und vergisst, der ist im Knast geschrieben worden. Von jemandem, der keine Ahnung hatte, was in den nächsten Tagen mit ihm geschehen würde. Seine Zuversicht und seine Freude sind offensichtlich nicht abhängig von den Umständen, in denen er lebt. Auch nicht von dem, was er über seine Zukunft erahnen kann. Er schreibt ja in dem gelesenen Abschnitt: Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Er hat etwas, was ihm niemand nehmen kann. Und ich glaube, das Geheimnis ist der letzte Satz in diesem Abschnitt, der, den wir noch da oben stehen sehen. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Angesichts dessen, was er sonst in diesem Brief schreibt, angesichts dessen, dass er die Verkündigung des Evangeliums für eine extrem wichtige Aufgabe ansieht, meint er diesen Satz wohl kaum in dem Sinne, dass Sterben irgendwie was Wunderschönes sei. Nein, es klingt eher so, als sagt er: Selbst das Schlimmste, was mir geschehen kann, wird durch Christus so, dass ich daran gewinne. So stellt er kurz vor dem eben gelesenen Abschnitt fest: Denn ob ich inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Ob ich inhaftiert bin oder sonst was, ihr habt Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Da müssen wir vielleicht ein bisschen umdenken. Seine Gefangenschaft ist für ihn kein Verhängnis, sondern Gnade. Gnade ist offenbar nicht synonym mit Wohlergehen. So stellen wir uns das oft vor. Wenn ich was Schönes habe, dann ist das Gnade. Und wenn es mir nicht gut geht, Die einen sagen Bestrafung, die anderen sagen Pech und die anderen sagen, na, was der Herr dir wohl damit sagen will. Paulus sagt, es ist Gnade. Gnade ist die Erfahrung, dass man auch im Kampf und im Leid getragen wird. Dieser Predigttext, der kommt nicht so oft im Herbst vor, aber ich dachte, bei dem Wetter ist das gerade mal gut, darüber nachzudenken, sondern er wird oft benutzt am Sonntag Letare, das ist der Freudensonntag in der Passionszeit. Darum geht es ihm. Freude ist auch dann da, wenn die Umstände nicht gut sind. Ja, so hatte er doch geschrieben: Es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde. Ich kann das auch nochmal gerade zurückholen. Sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Was macht dieses Leben des Paulus aus? Was ist das Besondere, das ihm diese Zuversicht schenkt? Nun, ich glaube, es hängt... Ach so, das war eben der Satz. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass er sich dafür entschieden hat, dass Christus seine erste Liebe ist. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Er nimmt bei ihm den ersten Platz ein. Er hat das Sagen. Die Bedürfnisse Christi haben für Paulus Vorrang. Wo das nicht mehr der Fall ist, wo ich Christus meinen Bedürfnissen unterordne und er sie erfüllen soll, da wird aus der Beziehung Religion. Da werde ich Praktiken benutzen, von denen ich glaube, die kriegen Gott schon dahin, wo ich ihn gerne hätte. in dem in der Offenbarung des Johannes enthaltenen Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus sagt Jesus, ja, du hast Ausdauer bewiesen, mit du meint er hier die Gemeinde, und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Nicht die Ausdauer, die Leidensfähigkeit, der Mut sind Jesus das Wichtigste. Anders gesagt, nicht der Einsatz, nicht der religiöse Eifer. Er schätzt das durchaus. Er findet das auch in mancher Hinsicht gut. Aber das ist wie ein Mann, der seiner Frau zwar teure Juwelen schenkt, aber keine Zeit mit ihr verbringt. Oder wie Eltern, die ihre Kinder mit den tollsten Smartphones versorgen und froh sind, wenn die Kids dort nach ihren Antworten googeln, statt mit den Eltern über ihre Fragen zu reden. Da stimmt etwas in der Beziehung nicht. Bei Menschen merken wir es vielleicht manchmal noch viel eher. Und um diese Beziehung geht es Jesus. Er sucht die Begegnung mit dir. Er will dir wirklich nahe sein. Ihm ist wichtiger, dass er bei dir sein darf, dass er in deinem Leben eine entscheidende Rolle spielt, als dass du alles richtig machst. Und du? Willst du Jesus nahe sein? Geht es dir um ihn und seine Anliegen? Geht es dir dann, wenn du mit anderen Christen zusammen bist und in Liedern oder Gebeten Gott lobst, darum, dass du dich schön fühlst, schöne Gefühle erlebst, oder suchst du Gott? Die Antwort auf diese Frage, deine Antwort, geht mich und andere überhaupt nichts an. Aber beantworte diese Frage doch einmal für dich selbst. Wer liebt, dem geht es um den Geliebten. Wer Gott liebt, dem geht es um Gott. Der Versuch, Gott gnädig zu stimmen, um besser zu leben, das ist Religion. Das hat nichts mit Beziehung zu tun. Das spricht Jesus zum Beispiel an, wenn er in Matthäus 6 sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Es ist eine heidnische Vorstellung. Unsere Worte oder die Vielzahl unserer Worte würden Gott schon in die richtige Richtung lenken. Und dann erfüllt er alle unsere Wünsche. Das ist kein Gespräch. Das ist ein religiöses Ritual. Und es ist zutiefst egoistisch. Es geht eben nicht darum, dass wir uns zu Beratern Gottes aufschwingen, um ihm mitzuteilen, was für seine Welt und vor allen Dingen für uns das Beste wäre. Wir sollten Gott näher kommen, um ihm ähnlicher zu werden. Er will uns mit seiner Liebe beschenken, damit wir ihn und unsere Nächsten lieben können. Wenn Christus meine erste Liebe ist, dann muss ich mich fragen, wo ich ihn in meinem Leben eigentlich sehe, wo ich ihn in Entscheidungen mit einbeziehe, wo ich ihn unbedingt brauche. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir alles im Griff haben, dass wir an Christus nur dann denken, wenn es uns ganz besonders schlecht geht. Vielleicht fällt mir eine Menge dazu ein. Vielleicht stelle ich aber auch fest, dass ich vieles eben wirklich ganz alleine mache. Dass ich natürlich irgendwo im Gebetsritual ihn erwähne und ihn bitte, aber irgendwie kann ich das doch. Und dass mir oft nicht passt, was Gott so alles zulässt. Paulus sah das anders. Für ihn geht es nicht darum, Gott gnädig zu stimmen. Er will die Situation, in der er ist, erstmal realistisch annehmen. Aber das heißt für ihn auch wahrzunehmen, dass Gott da ist, auch im Gefängnis, auch wenn er angegriffen wird. Gott ist da. Und deswegen überlässt Paulus auch gerne diese Situation Gott. Und er entscheidet sich für Toleranz. Bei manchen, so sagt er, sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Die anderen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber, und darüber staune ich, was er da schreibt, aber was macht das schon? Ob es nur mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts mehr meine Freude nehmen können. Es handelt sich hier wohl nicht um Irrlehrer, um Leute, die irgendwas ganz anderes erzählen als Jesus, aber um Leute, die mit Paulus persönliche Differenzen haben und die dann Neid und Streitsucht in ihre Verkündigung mit einfließen lassen. Christus aus selbstsüchtigen Motiven verkündigen. Da fiel mir eine ganze Menge ein, aber wer weiß, was bei diesen Leuten da los war. Paulus ist nicht mit allem einverstanden, was sie sagen, oder vor allen Dingen nicht damit, wie sie es sagen. Aber er erträgt es. Er kann damit leben, dass andere Christus auf andere Art verkündigen, dass sie sich sogar direkt oder indirekt gegen ihn stellen, solange er weiß, hier wird von Jesus weitergesagt. Er hat begriffen, ich muss gar nicht alles in der Hand behalten. Gott kriegt auch dann, wenn ich im Knast bin, seine Welt in den Griff. Er sieht das. Auch hier oder gerade hier zeigt sich, dass ihm die Anliegen Christi entscheidend sind. Wenn er verkündigt wird, dann ist es gut. Auch wenn Paulus sich dafür andere Leute ausgesucht hätte. Kürzlich las ich den Satz unbekannter Herkunft, wo jemand sagte, viele Menschen wollen Gott dienen. Aber nur in beratender Funktion. Das heißt, ich sage Gott mal, was er jetzt tun soll. Sie sind der Überzeugung, genau zu wissen, wie Gott jetzt handeln muss. Und wehe, jemand sieht das anders. Das erlebe ich auch manchmal. Da hat jemand eine Idee, was man jetzt so machen müsste. Ich höre mir das auch gerne an. Es gibt viele gute Ideen von vielen guten und weisen Menschen. Aber manchmal merke ich beim Erzählen dieser Idee, das geht jetzt gar nicht. Und wenn man dann sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so dran wäre. In einem Fall hat mich dann jemand gleich mal als Facebook-Freund entfernt, weil ich nicht der gleichen Überzeugung davon war, was Gott jetzt will, als diese Person. So ist das dann manchmal. Paulus akzeptierte es, dass Menschen Christus verkündigen, die er nicht empfohlen hätte. Er lässt es sich sogar gefallen, von ihnen in schlechtes Licht gestellt zu werden. Und ich weiß, das ist schwer. Wer mag das schon, wenn andere so subtil von hinten rum, ja, das ist ja das Schlimmste, irgendwie gegen einen arbeiten. Paulus kann loslassen. Er gibt seinen Ärger an Gott ab. Da merkt man, dieser Mann hat wirklich das Anliegen, dass Christus verkündigt wird. Alles andere ist nicht so wichtig. Es gab und es gibt natürlich christliche Verkündigungen, die wie hier aus selbstsüchtigen Motiven geschieht. Und oft nehmen die, die es tun, das ja gar nicht wahr. Oft geht das Hand in Hand damit, dass Fragen und eigenständiges Denken mit Schlagworten, wie das steht ja hier ganz klar in der Bibel, unterdrückt werden. Dann kann man ja auch nicht mehr widersprechen. Ich kann mich aufregen, wenn ich so etwas erlebe. Vielleicht liegt das daran, dass ich heimlich ein Choleriker bin. Und in den sozialen Netzwerken erlebe ich das immer mehr. Ich ärgere mich darüber. Aber mit Paulus muss ich lernen, dass Gott darüber steht. Er ist traurig, wenn Menschen aus der guten Nachricht religiöse Rituale machen und die Freiheit des Heiligen Geistes auf ihre kleinlichen Erkenntnisse begrenzen. Aber Gott ist erwachsen. Er kann sich selber wehren. Unsere Aufgabe ist es, ihm nahe zu sein. Uns von ihm prägen und verändern zu lassen. Er wird uns nicht missbrauchen. Er wird keine Fragen unterdrücken, keine Zweifel einfach beiseite schieben und niemanden entmündigen. Wenn er immer mehr Inhalt unseres Lebens wird, dann tragen wir seine Liebe, seine Gnade, seinen Segen zu den Menschen um uns herum. Er lässt uns nicht fallen. Deswegen kann Paulus in einem ganz anderen Brief, den an die christlichen Gemeinden in der Weltstadt Rom schreiben, im 8. Kapitel, wer es mal nachlesen will, Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt ist. Er weiß, diese Liebe ist immer da, egal wie bescheiden es mir geht. Deswegen ist Paulus zuversichtlich, auch über das Sterben hinaus. Lasst uns vielleicht einen kleinen Moment einfach mal in der Stille darüber nachdenken. Wann habe ich eigentlich Jesus zuletzt gesagt, dass ich ihn liebe? Wie wichtig ist es mir zu wissen, was er will? Und welche Bedeutung spielt in meinem Leben das Gespräch mit ihm? Gespräch heißt reden und zuhören. Kann ich sagen, Christus ist mein Leben? Oder denke ich eher, Christus hat mein Leben schön zu machen? Lasst uns einfach mal einen Moment still sein und unsere Gedanken darüber sammeln, ohne dass wir sie laut aussprechen. Und wer es möchte, der darf jetzt in der Stille in seinem Herzen Jesus sagen: Jesus, ich liebe dich. Paulus erlebte, Jesus ist da, egal in welcher Situation ich bin. Paulus war ein Mensch, der konnte sich auch über Schönes freuen. Er genoss es, wenn es ihm gut ging, und er sah das auch zu Recht als Geschenk Gottes an. Aber er konnte sich auch freuen, wenn es ihm nicht gut ging, denn er wusste, selbst in der schlimmsten Situation ist er da und trägt mich. Er lässt mich nicht fallen. Er ist mein Leben und mit ihm gewinne ich. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du kennst die Situationen, in denen wir sind. Du weißt, in was für wunderbaren Dingen wir sind, worüber wir uns freuen. Du weißt auch, in was für einem Riesenmist wir gerade stecken. Du kennst das alles. Du willst uns hindurchhelfen. Du trägst uns. Du bist bei uns. Hilf uns, das nicht zu vergessen. Hilf uns, dass wir dir sagen, dass wir dich brauchen, dass wir es aussprechen. Und um deine Hilfe bitten. Hilf uns, mit offenen Augen und Ohren auf das zu hören und zu sehen, was du verändern willst an uns. Und hilf uns, dich nicht zu vergessen in allem, was uns Lasten macht. Hilf uns auch zu freuen, uns zu freuen über das, was du uns an schönen Dingen schenkst. Und sie aus deiner Hand zu nehmen. Amen.